Dieser Podcast wird präsentiert von der Prosperita. Mit einer sicheren und gesunden Pensionskasse lebst du entspannter. Prosperita.ch.
Also geht es häufig auch eben darum, wie realistisch sind auch Erwartungen. Weil wenn sie unrealistisch sind, dann entsteht Frust, dann entstehen Konflikte, dann bin ich enttäuscht, dann kommen negative Gefühle. Wenn Erwartungen realistisch sind, dann kann ich auch Freude erleben und Dankbarkeit und Zufriedenheit und Stolz oder auch die Kinder zum Beispiel. Ne? Wenn ich doch merke, hey, ich kann eine Erwartung erfüllen, dann geht es uns ja gut. Das löst positive Gefühle aus.
Psychohygiene. Coaching für Geist und Seele. Ein Podcast von ERF Media Schweiz.
Wenn wir Erwartungen erfüllen können, geht es uns gut. Dann haben wir richtig positive Gefühle. Also wenn wir zum Beispiel unser Jobprofil gut erfüllen. Wenn wir jeden Tag etwas zu essen auf den Tisch gebracht haben. Oder wenn man den Kuchen gebacken hat für das Kind, das Geburtstag hat, für die Schule. Weil ja, das sollte man halt machen, wenn ein Kind Geburtstag hat. Wenn dann aber noch Erwartungen von innen kommen, wie, hey, aber der Kuchen, der muss dann super speziell aussehen oder die Arbeit, die ich abgebe, die muss übermässig gut sein, dann kann es dann plötzlich kippen und das Gefühl, das man da dabei hat, wird eher belastend. Erwartungen haben auch viel mit Glaubenssätzen oder mit so inneren Antreibern zu tun, sagt Psychotherapeutin Julia Wegmann. Oder mit Messlatten, die man sehr hoch ansetzt. Und dann können wir eigentlich nur verlieren. Von wo kommen eigentlich die Erwartungen in uns, an uns selber oder auch an unser Umfeld? Und wie können wir gut damit umgehen? Auch vielleicht gerade, wenn wir ein bisschen zu hohe Erwartungen haben. Das in dieser Folge. Ich bin Tobias Kobel.
Irgendwie, es ist nicht so ein positiv prägtes Wort, Erwartungen. Oder wie empfindest du das Wort?
Also ich glaube, im ersten Moment ist das so ein Wort, was schon so ein bisschen Druck auslöst. Mhm. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wo man vielleicht das Gefühl hat, okay, da ist, setzt sich schon was so auf meine Brust und drückt so ein bisschen, wenn ich das Wort höre, Erwartung. Mhm. Da möchte jemand was von mir,
ja,
oder?
Genau. So. Oder man hat so das Gefühl, ach, ja, jetzt muss man etwas leisten, es muss irgendwie etwas passieren. Und das prägt uns ja auch im Alltag, oder wenn man diese Sachen hat. Woher kommen denn die überhaupt, die Erwartungen?
Ja, also grundsätzlich kann man sagen, oder sind Erwartungen erstmal, wenn wir es jetzt lösen von dem, was wir so subjektiv fühlen, wenn wir das Wort hören, erstmal innere Vorstellungen darüber, wie etwas sein sollte. Und rein entwicklungspsychologisch entsteht das dadurch, dass unser Gehirn einfach so aufgebaut ist, dass es immer die Umgebung abscannt, eigentlich nach Gefahren oder eigentlich letztendlich geht es immer irgendwie ums Überleben und darüber, was ist eigentlich vorhersehbar. Also was kann ich lernen, was kann ich mir merken? Wie kann ich Dinge in meiner Umgebung vorhersehen, um mich selber zu schützen vor Verletzungen, um mein Überleben zu sichern? Und das passiert schon bei Babys. Da sind wir auch so in dem Bindungsthema drin. Wenn der Säugling zum Beispiel brüllt und ein sensitives Elternteil reagiert und versorgt und da entsteht Fürsorge, dann entsteht eine sichere Bindung und auch immer die Erwartung, aha, wenn ich schreie, dann reagiert mein Gegenüber. Also da passiert etwas. Wenn ich etwas mache, dann kommt eine Reaktion und so entstehen dann erste innere Repräsentationen darüber, wie reagiert mein Außen, wie reagiert meine Umwelt und was kann ich auch erwarten, was passiert. Zum Beispiel, wenn ich brülle, oder weil ich Hunger habe als Baby, dann werde ich gefüttert.
Mhm. Und das setzt sich dann so fest, dass man wirklich sagen, hey, das ist jetzt das, also wenn A, dann B. Also das ist wie Programmierung in unserem Hirn.
Ja, genau. Also das ist tatsächlich so, oder dass gerade frühkindliche Erfahrung oder jetzt im Bereich von Bindung spricht man auch von einer sensiblen Phase, wo wie solche inneren Repräsentationen sich aufbauen und dann eigentlich später alles prägen. Also wie wir denken, wie wir fühlen, wie wir uns verhalten, ist das schon sehr entscheidend, was passiert in den ersten Lebensjahren. Und dann kommen natürlich weitere Erfahrungen im Laufe von der Kindheit dazu, wie Menschen auch lernen, oder? Also da sind wir dann im Bereich von den Lerntheorien, wenn ich etwas mache, dann folgt eine Konsequenz und ist die Konsequenz positiv, dann werde ich das Verhalten häufiger zeigen. Wenn sie negativ ist, dann werde ich das Verhalten weniger zeigen. Also wenn Eltern zum Beispiel ihren Kindern sagen, am Mittagstisch müsst ihr ruhig sitzen, oder dann ist das eine ausgesprochene Erwartung, oder die ich dann immer von meinen Kindern erwarte, dass sie ruhig am Tisch sitzen. Aha. Und wenn ich dann zum Beispiel das positiv bemerke, oh, so schön, oder jetzt haben wir hier in Ruhe gegessen, dann merken die Kinder, okay, das ist gut, wenn ich ruhig am Tisch sitze. Und wenn sie ständig aufstehen und umherwuseln und dann kommen genervte Stimmen oder setzt sich wieder hin oder dann entsteht vielleicht Stress oder auch ein Konflikt, dann merken Kinder natürlich, okay, das ist ein Verhalten, was nicht erwünscht ist. Und so passieren eigentlich ständig Lernprozesse, wie wir auch merken, okay, was wird von mir erwartet anhand von dem, wie mein Gegenüber auf mich reagiert.
Mhm. Also als Kind ist es mega wichtig, dass man das irgendwo erlernt, dass man irgendwo in einem sozialen Gefüge irgendwo kann bestehen kann. Man macht das automatisch. Das ist ja aber auch später noch der Fall, oder? Dass man das hat, dass man irgendwo eben so Erwartungen hat. Das kommt im Job, man weiss, oder? Man hat einen Auftrag, da wird erwartet, dass man den dann auch erfüllt. Ist ja jetzt per se nicht eben etwas Schlechtes, aber wieso werden wir sich denn schlecht?
Ja, das kommt natürlich immer drauf an, auch ob ich den Eindruck habe, also was für Maßstäbe setze ich an mich. Es gibt eigentlich in der Schematherapie, kann man auch mit Bildkarten arbeiten und da gibt es eine Karte, die steht für so fordernde innere Anteile und da hält dann entweder ein erwachsener Mann oder eine erwachsene Frau so eine riesige Messlatte und man selber ist abgebildet wie als kleines Kind daneben und man sieht eigentlich, okay, der Maßstab, der ist jetzt zum Beispiel so hoch, den kann ich gar nicht erfüllen.
Mhm.
Und wenn ich so innere fordernde Stimmen entwickelt habe und immer das Gefühl habe, weil ich vielleicht auch so einen inneren Antreiber habe, ich muss alles perfekt machen, ich muss immer gut sein und ich kann diesen Maßstab eigentlich nie erfüllen, dann geht es mir zum Beispiel schlecht oder dann erlebe ich auch Druck. Wenn eine Erwartung von außen kommt und ich merke, ja, ich kann das erreichen, ich kann das erfüllen, das ist kein Problem für mich, dann ist es natürlich für mich auch nicht negativ behaftet, eine Erwartung zu erfüllen.
Mhm.
Aber wenn ich da so eine Diskrepanz spüre zwischen dem, was wird erwartet und was habe ich den Eindruck vielleicht, was ich kann, ob ich das überhaupt erfüllen kann, dann ist es natürlich belastend.
Mhm. Und wieso ist es denn für die eine irgendwie belastend und für andere nicht? Also man wartet ja, wenn du jetzt Kind hast und du hast eben genau das Beispiel gebracht mit, hey, jetzt müsst ihr still sitzen oder so. Also warum ist es denn für die einen nachher nicht unbedingt ein Problem und für die anderen entwickelt sich das?
Mhm.
Ja, kommt das?
Ja, sehr vieles hängt einfach mit dem Selbstwert zusammen. Also welches Bild habe ich von mir selbst und wo habe ich natürlich, wenn der Selbstwert positiv ist und man ein starkes Selbstbild hat und Eltern haben das geschafft oder neben, ich stelle Anforderungen und Erwartungen, aber mein Kind weiß auch, was es kann und Erwartungen sind realistisch, also so, dass Kinder die auch erfüllen können zum Beispiel, dann kann das Kind auch ein positives Selbstbild entwickeln und wenn ich Erwartungen stelle, aber mein Kind, ich sage jetzt mal, ein Kind mit ADHS kann nicht lange ruhig am Tisch sitzen.
Mhm.
Und wenn ich diese Erwartung immer wieder formuliere und mein Kind immer wieder das Feedback bekommt, warum zappelst du immer so, du bist immer so wild, du bist zu laut, also dann macht es natürlich was mit dem Selbstbild, dann entstehen ganz viele innere negative Glaubenssätze. Ich bin zu laut, ich bin zu wild, ich kann das nicht. Und das hat dann natürlich auch einen Einfluss oder wenn ich dann im Erwachsenenalter bin und dann habe ich eben so innere kritische und fordernde Stimmen auch ausgeprägt, die immer wieder Erwartungen an mich stellen, die ich gar nicht erfüllen kann. Und dann ist es natürlich auch so, dass später im Leben, wenn dann Erwartungen kommen, wo ich schon den Eindruck habe, das schaffe ich gar nicht, weil ich diesen Glaubenssatz habe, dass ich den negativ erlebe. Wohingegen ein Kind, wo Eltern realistische Erwartungen stellen, wo positives Feedback kommt, wo der Selbstwert aufgebaut wird und positive Glaubenssätze entstehen von ich kann das, ich schaffe das, ich traue mir das zu, ich bin mutig, ich wage etwas, ich darf Fehler machen, oder? Das wären solche positiven Formulierungen. Dann kann ich natürlich auch anders mit einer Erwartung umgehen, wenn die von außen kommt, weil ich dann merke, ah ja, okay, ja, gut, das ist etwas, was ich kann oder das traue ich mir zu oder okay, löst jetzt vielleicht schon auch Stress und Druck aus, aber ich traue mir das zu, ich schaffe das schon irgendwie.
Mhm. Das ist mal eine gute Anleitung für, wenn man ein Kind hat, dass man irgendwie sagen, hey, okay, vielleicht wichtig, dass man die Erwartungen irgendwo anpasst als Kind oder dass es eben auch immer wieder ein Erfolgserlebnis kann machen, weil es nachher einfach auch das spätere Leben prägt. Gehen wir mal zurück zum Erwachsensein. Wenn man jetzt erwachsen ist und man merkt, man hätte hat das irgendwie nicht so geprägt bekommen, man ist da vielleicht, ja, hat da Mühe mit dem, dass man eben diesen Erwartungen irgendwie nicht gerecht werden kann oder dass es Druck macht und es schwierig ist. So, wie kann man dann wie kann man dann mit dem umgehen?
Mhm. Ja, ich glaube, ganz wichtig ist so die Verbindung zu den sogenannten inneren Antreibern, die wir eben entwickeln durch frühe Erfahrungen und durch unsere Prägungen. Eben zum Beispiel mit dem einen Antreiber, sei perfekt.
Mhm.
Also ne, wenn ich den habe oder eben diese Messlatte gefühlt sehr hoch ist, weil ich den Anspruch habe, ich muss immer alles gut, perfekt. Vielleicht auch noch ein weiterer Antreiber wäre, sei schnell und ich muss es auch noch schnell machen. Dann ist natürlich, sobald Erwartungen von außen kommen, spüre ich diesen Druck, weil mein innerer Glaubenssatz, den ich dann entwickelt habe, ist, ich darf keine Fehler machen. Und dann sind natürlich alle Anforderungen, die irgendwie von außen kommen, erzeugen sofort ein Druckgefühl oder beim Thema Perfektionismus, weil ich dann auch immer das Gefühl habe, ich kann das ja gar nicht schaffen. Also die Messlatte ist ja viel, viel zu hoch. Und das, was wir machen können, wenn wir solche inneren Antreiber haben und dann solche Glaubenssätze wie ich darf keine Fehler machen, ist die eigentlich zu entschärfen. Also die sind eigentlich, man kann sich das vorstellen wie so Giftsätze oder natürlich so Giftpfeile für die Seele, weil das können wir ja gar nicht erfüllen. Der Anspruch ist ja viel zu hoch. Und der Balsamsatz, der eigentlich dazu passt, ist wie ich darf auch Fehler machen. Andere machen auch Fehler. Und deswegen ist so ein Punkt, wenn man merkt, hey, Erwartungen lösen eigentlich immer einen riesen Druck aus, auch in sich mal reinzuspüren und sich zu fragen, okay, was steckt denn jetzt eigentlich dahinter? Was erwarte ich denn von mir selbst? Was sind eigentlich meine inneren Antreiber? Und wenn man die schon mal rausgefunden hat, also es gibt natürlich auch Fragebögen, mit denen man die rausfinden kann, aber manchmal ist ja auch okay, was erwarte ich eigentlich von mir selbst, wenn ich mir die Frage beantworte, ist eben, oh, ich habe das Gefühl, ich muss da auf der Arbeit den perfekten Vortrag machen, ich darf nicht stottern, mir darf kein Fehler passieren, alle müssen immer aufmerksam sein, niemand darf gähnen während meinem Vortrag. Ne? Also dann kommt ja vielleicht, wenn ich mir anfange, innerlich diese Frage zu beantworten, dann kommen ja vielleicht solche inneren Sätze, wo ich sagen kann, aha, okay, das ist jetzt, könnte jetzt so ein innerer Antreiber sein.
Mhm.
Und dann ist eigentlich die nächste Frage, was würde ich denn jetzt einem guten Freund oder einer guten Freundin raten? Weil sehr, sehr häufig sind wir viel gnädiger mit unserem Umfeld und Antreiber, die wir haben, die andere auch haben. Wenn Freunde uns davon berichten, dann sagen wir sofort, hey, du musst es doch nicht perfekt machen. Jeder macht Fehler.
Klar.
Aber wir haben diesen Satz entwickelt oder vielleicht hatten wir auch einen sehr fordernden Elternteil zum Beispiel und das Gefühl, wir dürfen gar keine Fehler machen, sonst wird geschimpft oder was auch immer. Und dann dürfen wir eigentlich lernen, wenn wir so uns in die Perspektive hineinversetzen, was würde ich denn jemand anderem raten, das auf uns selber zu übertragen? Also Mitgefühl mit anderen im ersten Schritt zu entwickeln und dann mit mir selbst.
Mhm.
Also mir selber zu sagen, es ist okay, niemand ist perfekt, ich darf Fehler machen oder ich kann es nicht allen recht machen.
Mhm.
Oder? Aber da sind wir sehr eben beim Thema, was kommen da alles für Glaubenssätze zusammen. Ich hatte zum Beispiel, das geht so in Richtung People-Pleasing, was ja auch mit Erwartungen zusammenhängt. Ich hatte ganz häufig immer das Gefühl, jeder muss mich gerne haben und jeder muss mich mögen. Das wäre auch so ein Antreiber, sei gefällig, oder? Also du musst auch den anderen immer gefallen. Und irgendwann habe ich dann, ich habe natürlich im Therapiesetting auch so Kartensets und da gibt's ganz viele, wie man auch eben solche negativen Glaubenssätze umformulieren kann, noch mit so ganz schönen Bildchen. Und dann ist da so eine Karte dabei gewesen, ich muss nicht jeden mögen.
Mhm.
Und also ich muss nicht jeden mögen und nicht jeder muss mich mögen. Und dann habe ich gemerkt, okay, wenn ich mir diesen Satz immer wieder sage, anstatt jeder muss mich mögen, mir dann sage, nee, das ist eigentlich gar nicht so. Es ist auch okay, wenn mich Menschen nicht mögen.
Jetzt ist das so super, oder? Man kann natürlich kann man sagen, ja, okay, jetzt muss man den Satz einfach anders sagen. Aber das ist ja etwas, was im Hirn schon seit Jahren drin ist, wo man schon so lange kultiviert hat und wo man auch ganz viele Mechanismen entwickelt hat, dass einem jetzt in diesem Beispiel zum Beispiel alle gerne haben. Also eben, man probiert dann alles vielleicht richtig zu machen. Man probiert alle Bedürfnisse zu erkennen vom Gegenüber. Man passt sich an, was auch immer dort noch alles dazugehört. Aber wie kommt man dazu? Weil das ist ja nicht von heute auf morgen.
Mhm. Das ist genau so, wie du sagst. Das ist natürlich ein Prozess und das ist ein Weg, weil alles, was über Jahre entstanden ist und wo in unserem Gehirn sich wie so eine Autobahn gebahnt hat von Neuronen, die sich miteinander verknüpft haben, oder wenn ich einen Gedanken immer wieder denke, zum Beispiel sei gefällig, ich darf keine Fehler machen, also diese ganzen Glaubenssätze, wenn ich die immer und immer wieder über mir ausspreche und die in meinem Kopf sind, dann ist das wie so eine Autobahn und dann biegt unser Hirn auch ganz schnell in diese Richtung ab. Und das, was es dann halt braucht, ist wirklich dranbleiben, also diese Balsamsätze formulieren, zum Beispiel, mich muss gar nicht jeder mögen, ich darf Fehler machen, ich kann es gar nicht allen recht machen, ne, ich kann und ich muss es auch nicht allen recht machen, ich mache das, was für mich gut ist oder wie auch immer diese Sätze dann lauten. Und dann ist der andere Teil, wirklich dran zu bleiben und nicht aufzugeben. Das haben wir, glaube ich, in irgendeinem Podcast zum inneren Kind, habe ich das auch schon mal gesagt, die Stefanie Stahl, die deutsche Psychologin, die nennt das, sobald ich mich ertappe, also sich selber ertappen, dass ich wieder so einen Gedanken denke, also so einen inneren Antreiber, ich komme dem auf die Schliche, ich merke, jetzt kommt wieder dieser Glaubenssatz, ich kann das gar nicht, ich schaffe das nicht, ich darf keine Fehler machen, dann muss ich anfangen, mich selber zu ertappen und dann umschalten. Und das eigentlich trainieren und dranbleiben und jedes Mal, wenn ich diesen Satz dann ertappt habe, ich darf keine Fehler machen, mir zu sagen, doch, ich darf Fehler machen, andere machen auch Fehler. Und das ist natürlich eine Übungssache. Und wenn man das über Jahre dann immer wieder übt, jedes Mal, wenn man sich ertappt, dann biegt das Gehirn auch irgendwann, entsteht dann eigentlich wie eine neue Autobahn im Gehirn. Und dann ist das kein Problem mehr.
Wie hast denn du das jetzt gemacht bei deiner Situation, wo du drinnen gsi bist, wo du gemerkt hast, hey, ja, es muss mich nicht jeder mögen? Also, ja. Was hast du gemerkt? Wie bist du dann nachher weitergegangen, dass das hast können irgendwo ertappen und umschalten?
Ja, es ist, glaube ich, genau einfach so, wie ich das gesagt habe. Sobald ich diesen Satz in meinem Kopf irgendwie gespürt habe oder manchmal passiert es natürlich auch durch ein Gespräch und durch Austausch, jetzt zum Beispiel mit meinem Mann, wenn ich dann von irgendeiner Situation erzähle, also ich bin eher ein Mensch, ich verarbeite auch dadurch, dass ich mich austausche mit anderen und durchdenke nicht nur alles für mich in meinem Kopf. Und wenn ich dann austausche und das erzähle und dann stellt vielleicht auch jemand mal eine Rückfrage, das kann dann auch helfen, sich selber zu ertappen und zum Beispiel zu merken, ah okay, hat mein Mann mir zum Beispiel mal eine Frage gestellt, ja, ist es dir denn wichtig, da irgendwie dabei zu sein oder da zu gefallen und so. Und dann habe ich gemerkt, jetzt, also wenn ich drüber nachdenke, nee, so wichtig ist mir das eigentlich gar nicht. Oder? Also manchmal hilft dann eben auch Austausch und Reflexion mit einem Gegenüber, dem ich von einer bestimmten Situation erzähle und dann vielleicht dadurch eigentlich diesen inneren Glaubenssatz ertappen kann. Und irgendwann automatisiert sich das auch. Also wo ich dann so auch, gut sind natürlich auch immer visuelle Hinweise, wenn ich irgendwie so eine Karte habe oder wenn ich so einen Balsamsatz aufschreibe und mir dazu ein Bild male oder auf dem Handy-Display, wenn ich jetzt ganz stark irgendetwas trainieren will, zum Beispiel ich darf Fehler machen und was steht jetzt für mich, wer könnte jetzt eine Person sein oder die für mich ein Vorbild ist oder man kann auch überlegen, was ist denn eine Pflanze für mich, die nicht für Perfektion steht, sondern einfach sie ist schön so, wie sie ist oder so. Und dann finde ich so ein Bild zum Beispiel von einer Pflanze und dann drucke ich mir das aus oder ich mache mir das aufs Handy-Display und jedes Mal, wenn ich das sehe, denke ich mir dann, ach, die Pflanze ist auch nicht perfekt, aber trotzdem ist sie wunderschön.
So ein Brennnessel oder so, oder?
Ja.
Wo so überall wächst und eigentlich mega viel Inhaltsstoff hat, mega gesund ist, aber sie ist überhaupt nicht lässig eigentlich, oder? Also sie piekst und sie wächst überall, also Kraut.
Oder ich glaube eben so das Thema im Unperfekten das Schöne sehen und was ist jetzt vielleicht für ein Bild oder was mir hilft, mir selber das zu sagen, ich muss nicht perfekt sein, ne? Irgendwas, was nicht perfekt ist, aber was ich trotzdem schön finde. Es gibt ja, die Japaner haben ja dieses eine Prinzip, ich weiß jetzt nicht mehr, wie das heißt, wo zum Beispiel, wenn ein Gefäß zerbricht, Kintsugi oder sowas, kann es sein? Genau, dann machen die ja mit Goldfarbe, kleben die das wieder zusammen und dann entsteht etwas Neues, Schönes zum Beispiel. Es ist dann eigentlich nicht perfekt, weil du siehst ja überall die Risse, aber die sind irgendwie mit Gold und es ist trotzdem schön.
Ja.
Und solche inneren Bilder können wir nutzen oder die können uns helfen, weil gerade unser Unterbewusstsein reagiert viel stärker auf Bilder oder auch auf Musik. Und können dann wie so eine Gedächtnisstütze sein, hey, wenn ich das immer sehe und mir zum Beispiel dieses Gefäß oder was jetzt da mit Gold verschönert ist und das schaue ich immer wieder an und sag mir dann auch innerlich, ich darf Fehler machen, ich muss nicht perfekt sein.
Was macht es denn mit uns, wenn wir jetzt das nicht angehen? An was erkennt man das dann, dass man jetzt merkt, hey, das sind eigentlich gar nicht Das sind irgendwie wie Erwartungen, wo von außen an mich hergekommen sind und die ich jetzt übernehme und irgendwie denen muss gefallen oder die muss erfüllen.
Genau, das ist jetzt so das Thema, eben wenn die Erwartungen von außen kommen, dann kann ich das merken, ne, manchmal eben im Körper. Ich spüre irgendwo einen Druck, irgendwo lastet was auf mir, oder? Also ich glaube, sehr, sehr viele Menschen beschreiben eben so einen Druck auf der Brust oder eine Schwere am Rücken. Also manchmal kann ja auch wie eine Last so von oben kommen und einen drücken. Also das kann sehr individuell sein, oder? Aber das kann so ein Anhaltspunkt sein. Also wo spüre ich eigentlich in meinem Körper etwas und womit kann das zusammenhängen? Zum Beispiel, da kommt jetzt irgendeine Erwartung von außen und die erlebe ich als Druck. Oder es löst in mir auch ungute Gefühle aus, wie Schuld oder Scham oder ich habe Angst vorm Versagen, wenn jetzt im Jobbereich zum Beispiel eine Erwartung von außen kommt oder ich merke, meine Familie erwartet, dass ich an Weihnachten bei einem bestimmten Fest dabei bin oder irgendwas, wo ich vielleicht auch merke, das ist gar nicht so meins und dann löst es Stress aus im ersten Moment.
Das ist ja genau das Thema, also zum Beispiel Familie, man erwartet etwas, oder? Also als Kind hört man das dann öppe, oder? Als Eltern sagt man dem Kind dann so, hey, das mach jetzt das und mach das und so, oder? Und man erwartet, dass das Kind dann lässt. Jetzt, wenn man in einer Beziehung ist und man dann irgendwie so Erwartungen hat am Partner, dann habe ich auch schon jemanden gehört, ja, das solltest du eigentlich nicht, hab keine Erwartungen, hab eher Wünsche. Oder es kann man wahrscheinlich auch das Familiensetting nachher übertragen, ab einem gewissen Alter, oder? Es geht nicht darum, hey, ich habe jetzt Erwartungen an dich, sondern man hat eigentlich einen Wunsch. Oder wie würdest du sagen, ist das nicht das Gleiche?
Also ich denke, erstmal ist der Satz, hab keine Erwartungen, sehr, sehr schwierig. Nee. Also wäre jetzt für mich auch so ein Maßstab, den ich nicht erreichen kann, weil unser Gehirn einfach so funktioniert, dass es möchte, dass Dinge vorhersehbar sind und dass wir deswegen auch Sachen erwarten. Es geht dann oft viel mehr darum, sind meine Erwartungen realistisch oder sind sie unrealistisch? Also mit welchem Maßstab, also wenn ich wieder dieses Bild habe oder von dieser riesen Messlatte, mit welchem Maßstab messe ich eigentlich Sachen? Welchen Maßstab lege ich an meine Kinder an zum Beispiel? Und können die das erfüllen oder können die das nicht erfüllen? Mhm. Welchen Maßstab habe ich an meinen Partner oder an meine Partnerin? Also wenn ich mit einer introvertierten Person zusammen bin und ich erwarte, dass die mit mir in Clubs geht, immer im Ausgang ist oder an die riesen Feten mitkommt oder bei den Partys voll mit dabei ist und genauso wie ich, wenn ich extrovertiert bin, da richtig aufblühe, dann muss man sagen, hey, das ist eine Erwartung, die kann eine sehr introvertierte Person einfach nicht erfüllen. Also geht es häufig auch eben darum, wie realistisch sind auch Erwartungen. Weil wenn sie unrealistisch sind, dann entsteht Frust, dann entstehen Konflikte, dann bin ich enttäuscht, dann kommen negative Gefühle. Wenn Erwartungen realistisch sind, dann kann ich auch Freude erleben und Dankbarkeit und Zufriedenheit und Stolz oder auch die Kinder zum Beispiel. Ne? Wenn ich doch merke, hey, ich kann eine Erwartung erfüllen. Dann geht's uns ja gut, das löst positive Gefühle aus. Deswegen geht's sehr, sehr häufig beim Thema Erwartungen auch um den Maßstab. Also welchen Maßstab nutze ich denn? Was setze ich denn für eine Messlatte an meinen Partner, meine Partnerin, an meine Kinder? Oder wo ich finde jetzt zum Beispiel eben im Bereich von Kindererziehung hilft ganz viel entwicklungspsychologisches Wissen, wann können Kinder eigentlich was?
Ja.
Wie entwickelt sich das Gehirn? Wann sind sie in der Lage für Empathie? Also es gibt ganz, ganz viele Eltern und manchmal ertappe ich mich natürlich selbst bei solchen Fehlern, die man dann macht oder Maßstäben oder Erwartungen, die man an die Kinder hat, wo ich mir im Nachhinein sagen muss, hey, das können die gar nicht erfüllen. Und häufig gibt es eben auch so, ach, das macht das Kind doch mit Absicht, ne? Oder das ärgert mich doch jetzt, das provoziert mich jetzt doch. Und eigentlich, wenn man entwicklungspsychologisch schaut, weiß man, in einem bestimmten Alter sind Kinder noch gar nicht in der Lage, Perspektive vom Gegenüber zu übernehmen und dann zu wissen, ah, wenn ich das jetzt mache, ärgere ich damit meine Mama oder meinen Papa. Das können Kinder in einem bestimmten Alter noch gar nicht.
Kind nicht, aber bei der Partner oder bei der Partnerin vielleicht ja schon. Also oder
genau.
Darf man denn jetzt eine Erwartung haben, dass man jetzt immer den Klassiker oder keine Ahnung, den WC-Deckel zutut? Oder dass man Kleider, die man getragen hat, dann auch wirklich in den Wäschsack tut, wenn sie zum Wäschen wären? Darf man so eine Erwartung haben?
Ja, wichtig ist, also um zu deinem Ursprungssatz zurückzukommen, keine Erwartungen, sondern Wünsche. hinter unseren Erwartungen stecken ja eigentlich Bedürfnisse. Mhm. Also was brauche ich, damit es mir gut geht? Was brauche ich in einer Partnerschaft? Und wenn mich natürlich täglich das nervt, dass da die dreckige Wäsche auf dem Boden liegt oder, keine Ahnung, die Zahnbürste mit der Zahnpasta noch am Waschbeckenrand und es tropft und es gibt Dreck und ich bin die, die es wegputzen muss oder was auch immer, dann ist ja eigentlich das Bedürfnis, was dahinter steht, ich habe gern Ordnung, ich mag dieses Chaos zum Beispiel nicht. Und dem Partner dann offen dieses Bedürfnis zu kommunizieren und zu sagen, hey, es ist mir wichtig, dass dreckige Wäsche nicht einfach hier in unserer Wohnung rumliegt oder das stört irgendwie mein Wohlbefinden, meine innere Ausgeglichenheit und Ruhe, das nervt mich irgendwie. Wäre es dir möglich, dass in den Wäschesack zu werfen oder in, keine Ahnung, in den Wäschekorb, wo auch immer man die dreckige Wäsche aufbewahrt. Und dann kann natürlich der Partner, sobald ich das ausspreche, hat er den Wunsch gehört und das Bedürfnis dahinter. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit aus meiner Sicht auch höher, dass man dem Folge leistet, oder? Wenn ich erkannt habe, hey, das ist jetzt wirklich wichtig fürs Wohlbefinden von meinem Partner, meiner Partnerin, weil wenn ich jemanden liebe, versuche ich ja natürlich auch, dass es meinem Gegenüber gut geht.
Mhm.
Oder es sollte zumindest so sein, ne? dass das dahinter steht.
Mhm.
Ein gesundes Zusammenleben von Mensch und Natur. Die Pensionskasse Prosperita setzt sich seit 1999 dafür ein. Mit einer Anlagestrategie, die das Zusammenleben von Mensch und Natur berücksichtigt. Gesunde Anlagen für eine gesunde Zukunft. Prosperita. Mit einer sicheren und gesunden Pensionskasse lebst entspannter. Prosperita.ch.
Und es ist aber dann ja immer eine Frage auch vom Mass, oder nicht? Also, ich wohne in einer WG, da hat man jetzt vielleicht nicht gerade die gleiche Liebe wie zu einem Partner, mhm. zu einer Partnerin, zu den Mitbewohnern, Bewohnerinnen. Und das ist ja dort nochmal anders. Also, man wohnt gleich eng zusammen.
Mhm.
Und logischerweise probiert man irgendwo auch auf die anderen eingehen. Aber dort habe ich jetzt schon mehr erlebt, dass es dann ja vielleicht so ist, dass man dann die Erwartung und die Erwartung, die klatschen aufeinander. Und welche ist denn jetzt die grössere Erwartung oder welches ist das grössere Bedürfnis, das dahinter steckt?
Mhm.
Also ist es dort einfach ein Abwägen?
Ja, das ist jetzt das, was du sagst, glaube ich, der wichtige Prozess ist ja, Erwartungen auch zu kommunizieren und auszusprechen. Weil so meine Erfahrung auch vom WG-Leben ist, oft werden Sachen erstmal nicht ausgesprochen oder dann gibt's irgendwann einen Konflikt und jemand ist genervt oder ne, man macht das vielleicht nicht auf eine konstruktive Art und Weise, weil da sind wir im Thema, wie kläre ich denn Konflikte? Und Konflikte entstehen ja dann, wenn verschiedene Bedürfnisse aufeinander treffen.
Mhm.
Also wenn einer das Bedürfnis hat nach Ordnung und der andere, keine Ahnung, musste schnell zur Arbeit und hat seine Kaffeetasse stehen lassen oder hat vergessen, seine Haare aus dem Abflusssieb in der Dusche zu machen oder so in der WG. Oder? Also was auch immer. Und dann geht es ja darum, okay, jeder sagt, was er sich wünscht oder was auch seine Erwartung ist, damit ein Zusammenleben funktioniert. Und wenn da natürlich Sachen sind, die sehr, sehr schwierig sind zu vereinen, dann wird es natürlich auch schwierig, zusammenzuleben. Aber die Frage ist immer, wo kann ich einen Kompromiss finden? Ist das möglich? Oder wer muss sich vielleicht anpassen? Muss sich jemand unterordnen oder nicht? Also das muss man ja dann miteinander austragen.
Und das ist ja eigentlich auch ähnlich in einer Familie.
Mhm.
Gerade wenn man Teenager zum Beispiel hat, die Hause oder so, wo ja dann schon mehr diskutiert werden kann oder man mehr kann irgendwie auch an das Gegenüber ein Bedürfnis richten wie mit Kleinkindern. Da kann man jetzt nicht sagen, jetzt tu deine Windeln selber wechseln. Geht wie nicht, oder? Also, dort ist es ja dann wie so wieder die Frage, also das kann man miteinander dann anschauen, aber vielleicht ist dort noch wichtig, wie. Also, Bedürfnis kommunizieren, was kann man sonst noch beachten, wenn man jetzt eben, wenn es um Kommunikation geht, für Erwartungen.
Ja, genau. Also das Wichtige sind Ich-Botschaften.
Mhm.
Also ich kommuniziere mein Bedürfnis, meinen Wunsch und nicht du hast und immer lässt du. Also immer und nie sind auch solche Killer. Die sollte man versuchen wegzulassen, wenn ich etwas formuliere und dann eben mit einer Ich-Botschaft das Signal senden, was ist mir wichtig, was wünsche ich mir. Wie soll das hier in der WG laufen? Ne? Also so wirklich die Ich-Botschaft, denke ich, ist da das Zentralste.
Also dass man sich dort auch übt. Also, weil das fällt einem nämlich noch schwer, wenn man wie merkt, es nervt mich an dir, das du. Oder? Das hat man ja zuerst im Kopf. Und was bedeutet es dann wirklich? Also, dass man dort nicht gerade reinschiesst, oder? Ist wahrscheinlich auch die Idee, dass man zuerst mal reflektiert und so, warum nervt es mich genau?
Ja, und vielleicht nicht gerade in der Emotion von Wut und Ärger das Gespräch suchen, sondern paar Mal vielleicht tief durchatmen oder zu einem anderen Zeitpunkt, wo ich weiß, okay, jetzt bin ich auch in der Lage, sachlich über das Thema zu reden und mein Bedürfnis und meinen Wunsch zu kommunizieren. Also weil gerade Wut und Ärger ist ja ein Signal dafür, hey, irgendwo werden hier meine Grenzen überschritten, Bedürfnisse von mir nicht gehört. Also wenn ich Wut und Ärger spüre, ist das eigentlich ein Zeichen dafür, da ist irgendwas nicht okay. Mhm. Und dann ist ein erster wichtiger Schritt auch, okay, ich muss meine Wut mal wahrnehmen und in mich reinhören, was mir diese Wut sagen will. Nämlich zum Beispiel, es stört mich, dass mein WG-Partner, Partnerin, Mitbewohner irgendwelche Sachen immer wieder liegen lässt oder immer mein Shampoo benutzt, ohne zu fragen. Zum Beispiel. Oder? Und dann habe ich das schon mal wahrgenommen und dann kann ich mir überlegen, okay, wann ist jetzt ein guter Zeitpunkt, zumal das Gespräch suchen oder eine ruhige Gesprächsatmosphäre kreieren und dann sagen, hey, ich wollte mal mit dir über was reden. Ich habe gemerkt, dass du mein Shampoo sehr häufig benutzt, oder? Ich würde mir wünschen, dass du vorher fragst. Oder dich finanziell beteiligst oder wie auch immer. Ne? Also was dann halt der Wunsch dahinter ist.
Also da, wie fest hängt es denn jetzt mit dem zusammen? Also wenn man jetzt zum Beispiel wie merkt, man hat immer Erwartungen an die anderen und sie sind relativ hoch. Also man hat vielleicht ganz klare Vorstellungen, wie etwas muss sein. Wie fest hängt das denn mit den Erwartungen, die man auch an sich selber hat zusammen? Und wie merkt man denn, dass die jetzt vielleicht eben zu hoch sind, die Erwartungen?
Also das ist sehr, sehr häufig so, dass wir eben die Messlatte, die wir an uns halten, auch an andere halten, weil wir einfach so geprägt sind und unser Gehirn dann so geprägt ist. Wir merken das natürlich durch Feedback von außen. Also ne, wenn dann jemand sagt, boah, du bist aber ganz schön kleinlich, oder hätte ich jetzt nicht gedacht, dass du hier so wegen dem Shampoo so einen riesen Aufstand machst oder was auch immer, dann kommt natürlich ein Feedback und dann kann ich mich fragen, ist es jetzt kleinlich? Vielleicht tausche ich dann mit jemand anderem aus und sage dann, okay, wie hättest du das gemacht in der Situation? Und da gibt es vielleicht Leute, die sagen, ach, das stört mich gar nicht. Also die paar Franken wegen dem Shampoo, oder da würde ich jetzt nichts machen. Vielleicht gibt es auch andere, die sagen, oh ja, das fände ich jetzt auch gar nicht okay, oder wenn das so wäre. Also wir brauchen schon auch oft irgendeine Art von Orientierung und die suchen wir natürlich oft im Außen. Also wie reagieren andere in einer bestimmten Situation? Und durch die Feedbacks, die eben kommen, können wir natürlich auch spüren, okay, habe ich da vielleicht eine zu hohe Messlatte? Also ich habe noch eine Dozentenstelle und da kriege ich dann regelmäßig Feedback, oder was am Unterricht war gut und was war nicht so gut. Und wenn dann viel Kritik kommt, dann ist natürlich immer so ein Teil, okay, ja, stimmt das jetzt? Das muss ich jetzt prüfen. Kann ich das verbessern? Finde ich das gut so? Kommt vielleicht noch ein Feedback von außen, oder was sagt denn jemand anderes von der Hochschule? Zum Beispiel, wenn die dann das Feedback geben, nein, du machst das alles gut so, da ist einfach jemand sehr kritisch, oder? Dann weiß ich, okay, der hat scheinbar eine sehr hohe Messlatte. Die konnte ich jetzt nicht erfüllen.
Also, dass man dort wirklich sich wieder auch ein bisschen rausnimmt und rauszoomt und schaut eben, wie kann man die Erwartungen mit dem Gegenüber abgleichen? Also stimmt das jetzt mit dem überein, was ich irgendwo habe? Oder eben bei sich selber mal schauen, hey, das ist ein bisschen hoch. Dann müsste ich vielleicht auch ein bisschen runterfahren. Wie ist es denn mit Erwartungen, die man vielleicht auch hat an etwas in der Zukunft bei sich? Zum Beispiel an Ferien. Ich finde, so Erwartungen an Ferien haben, das ist auch noch ein grosses Thema. Oder man erwartet etwas, wie etwas wird. Und ich habe auch schon oft gehört, so, hey, besser hast du keine Erwartungen drauf, dann wirst du nicht enttäuscht. Kennst du den Spruch? Ist das aus deiner Sicht etwas, wo erstrebenswert ist?
Ja, das ist dann wieder so eine Schutzstrategie oder eine Form von Selbstschutz, egal ob jetzt Ferien oder in einem anderen Bereich. Oder wenn ich mir sage, ah ja, am besten erwarte ich nichts, dann werde ich auch nicht enttäuscht. Also das ist natürlich so, wenn ich ohne Erwartungen etwas reingehe, dann kann mich die Situation überraschen, oder positiv wie negativ. Und dann habe ich eben dieses Gefühl nicht von Enttäuschung, weil Enttäuschung kommt eigentlich daher, wenn ich mich in etwas getäuscht habe, in einer Situation oder in einer Person. Und ich finde aber, es geht wieder zurück eigentlich zu dem Thema, Erwartungen sollten realistisch sein. Also wenn ich zum Beispiel mit Kindern Ferien mache, dann darf ich nicht erwarten, dass das meine erholsamsten Ferien werden, weil Ferien mit Kindern einfach weniger erholsam sind. Mhm. In Kleinkindjahren zum Teil gar nicht. Dann fallen einfach bestimmte Belastungen weg, weil man vielleicht ein All-Inclusive-Hotel bucht und dann werden mal die Teller abgeräumt und der Dreck unterm Tisch, den muss man nicht selber wegmachen. Aber Kinder fordern Aufmerksamkeit, da muss man Bedürfnisse erfüllen und dann kann man nicht einfach auf dem Liegestuhl liegen und sein Buch lesen. Also die Frage ist auch immer, welche Erwartungen habe ich und sind die realistisch? Oder wenn ich mit einem Partner, Partnerin verreise und ich bin jetzt Typ, ich liege am liebsten die ganze Zeit am Strand in der Sonne und lese ein Buch und schlürfe noch irgendeinen Cocktail und die Person, mit der ich die Ferien verbringe, möchte super aktiv jede Stadt und jeden Markt in der Umgebung irgendwie anschauen. Dann ist auch der wichtigste Punkt, Erwartungen klären, bevor ich in die Ferien gehe. Also was sind meine Bedürfnisse? Was wünsche ich mir von diesen Ferien? Zum Beispiel, ich möchte mich einfach ausruhen können. Oder? Dann können die Erwartungen vielleicht auch erfüllt werden. Aber wenn ich Erwartungen im Vorfeld habe und ich kommuniziere die nicht. Ich sage jetzt mal, das, was man nicht kontrollieren kann, ist das Wetter. Wenn ich jetzt erwarte, ich fahre nach Italien und ich kann da in der Sonne liegen und dann habe ich eine schlechte Woche erwischt und es regnet die ganze Zeit. Mhm. Dann ist man natürlich enttäuscht, aber das kann man auch nicht verhindern.
Mhm. Wie geht man denn mit dem um? Vielleicht auch noch ein Wort dazu.
Grundsätzlich finde ich immer, ist ja auch ein Teil, sich einzugestehen, ich darf auch enttäuscht sein. Also ich darf auch mich auf etwas gefreut haben und wenn es dann anders kommt, dann darf ich auch traurig sein. Dann darf ich auch mal motzig sein oder vielleicht mal einen Moment gereizt und darf auch, das Gefühl darf auch sein. Man darf dann nur nicht zu lange in diesem Gefühl verweilen, weil wenn ich dann in diesen unangenehmen Emotionen feststecken bleibe, nehme ich mir die Möglichkeit, mich vielleicht doch noch zu entspannen oder doch etwas Schönes zu erleben. Mhm. Ich glaube, das ist so der wichtige Teil, sich dann wieder zu öffnen und dann, nachdem eigentlich die Emotionen, wenn man die wahrgenommen hat und auch eine Weile in der drin war, dann heißt es auch, okay, die Umstände zu akzeptieren, so wie sie sind und dann zu schauen, wie kann ich jetzt das Beste aus der Situation machen.
Mhm. Das ist jetzt Thema Enttäuschung, was auch ein Erfolg kann sein, wenn man eine Erwartung hat, die eben nicht erfüllt ist, ist, dass man Scham erlebt. Oder? Also, dass man zum Beispiel bei jemandem das Gefühl hat, man hat die Erwartung nicht erfüllt, dann hat man irgendwie wie Scham, die kommt über einem selber. Wie kann man mit dem Gefühl umgehen?
Mhm. Ja, Scham ist eigentlich ein Gefühl, was uns helfen soll, uns auch wieder in die Gesellschaft zu integrieren. Das klingt immer so ein bisschen paradox, weil bei Scham ist so, okay, ich schäme mich und es ist mir peinlich und es ist mir unangenehm und ich werde rot, oh Gott, und jetzt haben das alle ne, irgendwie mitbekommen, dass ich da einen Fehler gemacht habe, dass da irgendwas nicht so gut gelaufen ist. Aber eigentlich soll das helfen, dann wieder den Weg zurückzufinden. Also es geht dann darum, okay, ich kann das auch bekennen oder ich kann sagen, hey, es tut mir mega leid. Ich habe das nicht geschafft oder Erwartungen sind ja auch oft Thema in der Freundschaft. Ich erwarte zum Beispiel, dass sich jemand zum Geburtstag bei mir meldet und mir gratuliert hat und dann merke ich, hey, diese eine Freundin hat mir nicht geschrieben an meinem Geburtstag. Jetzt bin ich mega enttäuscht und dann meldet die sich aber vielleicht 3 Tage später, weil sie das gemerkt hat und sich eigentlich schämt, weil sie den Geburtstag vergessen hat. Und wenn sie sich dann aber meldet und sagt, hey, es tut mir mega leid, ich habe dieses Jahr deinen Geburtstag vergessen. Also ich hatte die Situation mal mit einer Freundin und ich glaube, ein Jahr später ist es ihr aufgefallen und dann hat sie sich entschuldigt und ich habe gemerkt, hey, völlig easy. In dem Moment damals war ich schon ein bisschen traurig, weil ich dachte so, die ist mir eigentlich wirklich wichtig, die hat jetzt nicht an mich gedacht.
Ein Jahr später ist es ihr Synchro.
Ja, ja, ich glaube, über ein Jahr später oder so ist ihr das aufgefallen. Und das fand ich aber schön, weil sie hat das angesprochen und hat auch gesagt, hey, es tut mir mega leid, ich bin so schlecht, irgendwie an so Sachen zu denken und so, oder? Es tut mir leid. Und dann ist auch, ne, für den Fall, dass da auf ihrer Seite auch Scham war, ist die Scham weg, weil sie entschuldigt sich. Ich nehme die Entschuldigung an und dann ist es wieder geklärt. Mhm. Also wenn wir Scham empfinden, ist eigentlich das Beste, okay, zu bekennen, was ist eigentlich falsch gelaufen, was habe ich falsch gemacht. Mhm. Und dann haben andere die Möglichkeit, uns zu vergeben, uns zu verzeihen oder manchmal kommt vielleicht auch ein Feedback, ach, deswegen schämst du dich jetzt? Das brauchst du ja gar nicht.
Ja.
Das ist doch gar nicht schlimm. Also das ist was ich sehr, sehr häufig auch bei Patienten erlebe, dass die sich für Dinge schämen, wo ich von außen sagen kann, hey, das ist doch jetzt auch gar nicht deine Schuld. Mhm. Dafür musst du dich eigentlich gar nicht schämen. Du hast gar nichts falsch gemacht.
Mhm.
Also weil je nachdem, welche Messlatte oder was ich dann wieder für einen Maßstab an mich selbst setze, ist die Scham eigentlich bei mir, aber die ist vielleicht auch gar nicht berechtigt.
Mhm.
Aber wenn ich die für mich behalte und das mit mir rumschleppe und das nicht kommuniziere, dann kann die sich auch wenig auflösen, weil es eigentlich ein Gefühl ist, was uns helfen soll, unseren Platz in der Gesellschaft aber wieder zu finden.
Bei der Scham kann es ja aber auch sein, dass sie nicht berechtigt ist. Oder gerade mhm. Eltern, habe ich gehört, da hast du das auch immer wieder. Also du hast irgendwie, du gibst dein Bestes und gleichzeitig schaffst du es nicht. Also hast du irgendwie das Gefühl, ach, ich schaffe es nicht, ich bin eine schlechte Mami, ich bin ein schlechter Papi. Also das ist ja dann auch eine Art von Scham, wo man ja dann vielleicht gar nicht braucht. Wie kann man mit dem
dealen? Ja, da sind wir wieder beim Thema Glaubenssätze, weil häufig dahinter steckt, ich muss perfekt sein, ich darf nie mit meinem Kind schimpfen, ich darf nie laut werden, ich darf nie gereizt sein, ich darf nie Raum haben für meine eigenen Bedürfnisse, ich muss mich immer für mein Kind aufopfern.
Auch schon alleine, ich muss ein gutes Mami oder ein guter Papa ja. sein, ist wahrscheinlich schon ein Glaubenssatz. Oder?
Genau, und dann ist ja auch immer die Frage, was heißt denn gut?
Ja,
also genau. Was ist eine gute Mutter, was ist ein guter Vater?
Gute Partnerin, guter Partner.
Genau, Freundin. Also da sind wir wieder beim Thema Messlatte und welche Messlatte habe ich eigentlich an mich? Und ich finde auch da, oder, ist eigentlich wieder entlastend dieser Balsamsatz, ich darf Fehler machen und das gilt für alles. Ich darf in der Partnerschaft Fehler machen, ich darf als Elternteil Fehler machen, ich darf in meinem Job Fehler machen, weil Menschen sind nicht perfekt.
Mhm. Wir reden wie Psychohygiene auch immer noch über den christlichen Glauben, was der für eine Ressource kann sein in der Psychologie oder in dem Thema, das wir zusammen anschauen. Was würdest du jetzt da sagen?
Mhm.
Kann der christliche Glaube eine Ressource sein, in dem Thema Erwartungen haben?
Ja, also ich finde vor allem in dem Bereich Wahrheiten über mich aussprechen, also ein Gegengewicht zu solchen negativen Glaubenssätzen stellen, wo ich sagen kann, ja, der christliche Glaube macht eigentlich eine Zusage davon, dass ich einen Wert habe, dass ich einzigartig bin, dass ich wundervoll bin, unabhängig von meiner Leistung. Also das Konzept von der Agape-Liebe, Gott liebt uns bedingungslos. Das ist ja das, was uns Menschen schwerfällt, keine Erwartungen zu haben, mhm. keine Bedingung zu knüpfen mhm. an etwas. Kommt eigentlich vom Glauben, hey nein, ich darf einfach sein. Und ich darf Fehler machen, ich darf Gottes Gnade als Geschenk annehmen. Oder das sind ganz viele solche Balsamsätze. Ich darf, ich muss nicht, sondern ich darf. Also da gibt es keinen Anspruch an Perfektion, sondern ich darf mich bemühen, ich darf Gott ähnlicher werden, ich darf eben Fehler machen und ich darf dann um Vergebung bitten. Ich darf meine Sachen bei Gott abgeben, oder? Und darf auch darauf vertrauen, dass ich nicht selber alles kontrollieren muss und auch nicht alles kontrollieren kann. Also der Glaube kann sehr viel Entlastung bringen, eben in diesen negativen Glaubenssätzen, die ich formuliert habe. Oder wo der Glaube wie so ein Gegengewicht stellt mit den Werten, die in der Bibel drinstehen oder mit Sätzen, die in der Bibel drinstehen, wo ich mir dann sagen kann, okay, ich muss zum Beispiel nicht perfekt sein.
Wie hat dir jetzt das zum Beispiel auch persönlich geholfen? Ich weiss, der Glaube ist für dich auch etwas Wichtiges in deinem Leben. Gerade bei dem Thema, wo du angegangen bist, dass du nicht allen musst gefallen. Müsste ich nicht alle gerne haben.
Also ich glaube eben in dem drauf zu vertrauen, dass ich angenommen und dass ich geliebt bin und dass eigentlich zentral ist, dass Gott mich liebt oder dass Menschen auch gar nicht meine Bedürfnisse alle erfüllen können. Ich glaube, das hat mich so ein bisschen entlastet, dass ich auch nicht die Erwartung haben darf, eine andere Person muss jetzt für mich das alles können. Oder also auch so in Bezug auf, welche Erwartungen an Menschen sind realistisch und wo weiß ich dann, hey, so eine bedingungslose Liebe, die kann ich mir bei Gott abholen, aber Menschen sind einfach nicht perfekt und das kann auch gar nicht gelingen. Eben, ich muss nicht perfekt sein, eben auch nicht allen gefallen oder nicht jeder muss mich mögen. Und dann habe ich gemerkt, auch so in meinem Mami-Sein, hat mir der Glaube sehr geholfen als Entlastung eben auch, ich darf Fehler machen und ich darf die meinen Kindern bekennen und auch um Vergebung bitten und sagen, hey, das tut mir mega leid. Jetzt bin ich vorhin irgendwie laut geworden, ich so viel Stress, keine Ahnung, ne? Irgendwie bin ich jetzt da auch in so einen roten Bereich reingekommen, das tut mir leid. Oder auch gemeinsam mit meinen Kindern zu beten, also auch so immer wieder einen Fokus zu lenken auf, wofür kann ich dankbar sein, was sind Momente, die heute gut waren. Und dann, wenn ich die eigentlich hervorhole und dann auch noch dafür bete, wofür ich dankbar bin, dann verändert das auch so das innere Wohlbefinden.
Mhm. Aber jetzt so beten, hilf meinem Partner, dass er jetzt checkt, dass er endlich könnte den WC-Deckel zumachen und die Wäsche versorgen. Hilft denn das auch?
Mhm. Ja, ich finde, das ist noch ein guter Punkt, den du ansprichst, weil grundsätzlich finde ich, beten darf man immer.
Mhm.
Aber in den Bereichen, wo ich selber handeln kann und etwas machen kann und selber für mich einstehen kann, eben mit meinem Partner drüber zu reden, hey, ich habe da ein Bedürfnis, ich habe da einen Wunsch, finde ich, ist der direkte Weg auf jeden Fall der bessere.
Ich
kann mir auch nicht vorstellen, dass Gott da reagiert und der Partner plötzlich den Blitzgedanken hat. Vielleicht ist es manchmal so. Also ich will es nicht ausschließen, aber ich glaube wirklich, Gott hat uns auch handlungsfähig gemacht und uns einen Verstand geschenkt, damit wir auch das, was wir kommunizieren können, dass wir das auch kommunizieren und miteinander klären. Aber vielleicht schenkt er dem Partner auch einen Blitzgedanken, wenn ich gebetet habe, wenn der auf dem WC sitzt und dann plötzlich den Gedanken hat, oh, vielleicht würde meiner Frau das auch gefallen, wenn ich den Klodeckel runterklappe. aber generell finde ich in Kommunikation oder in zwischenmenschlichen Beziehungen finde ich immer den Weg direkt den richtigen, also eigene Bedürfnisse zu kommunizieren, eigene Wünsche zu kommunizieren.
Mhm. Wir sind schon fast am Ende und ich würde da gerne von dir noch zum Schluss etwas Praktisches für gerade jetzt, für den heutigen Tag hören. Wenn jemand den Podcast, die Folge gehört hat zum Thema Erwartungen, gehe ich davon aus, man hat schon irgendwo ein Thema, wo man merkt, ich habe hohe Erwartungen an mich, an mein Umfeld, oder es kommen hohe Erwartungen von außen an mich an. Was würdest du als Erstes empfehlen?
Ja, ich glaube, das Erste, auch gerade wenn es so ums Thema geht, ich spüre auch viel hohe Erwartungen im Außen, ist auch eine Reflexion nach innen. Was sind denn eben meine Erwartungen an mich? Also so eben, was sind so Sätze, innere Glaubenssätze, die ich eigentlich selber habe? Weil, also das habe ich auch gemerkt, wenn man eben diese inneren Antreiber hat, sei stark, sei perfekt, sei schnell, sei gefällig. Die entstehen natürlich durch das Außen, also durch das, was ich erlebe, wie ich geprägt bin, entstehen die und beeinflussen dann aber auch, wie ich Erwartungen von anderen Personen wahrnehme und welche Messlatte ich dann ansetze.
Mhm.
Deswegen, wenn ich eben Erwartungen von außen spüre, finde ich immer wichtig, auch den Blick nach innen. Was löst es denn in mir aus und was sind da eben für Sätze? Und manchmal dann auch das Gespräch zu suchen, das habe ich auch gemerkt, und nachzufragen, hey, wie wäre das, wenn, also zum Beispiel jetzt in meiner Familie die Erwartung, ich muss an Weihnachten am 24. in Deutschland zu Hause sein und jetzt lebe ich in der Schweiz und jetzt gibt's auch noch eine Schweizer Familie, die auch erwartet, dass man Weihnachten feiert. Und dann habe ich gesagt, hey, ich glaube, ich muss da irgendwie eine Lösung finden. Wie wäre das, wenn ich am 24. mal nicht zu Hause bin? Und dann kam so das Feedback von meiner Mutter, ja, ich bin dann traurig und deine Großeltern werden traurig sein, wenn du nicht dabei bist. Und dann kam mein Vater um die Ecke und hat gesagt, mach du das so, wie das für dich gut ist. Da war dann so die gnädige Stimme und dann habe ich gemerkt, ja, das darf auch sein. Also wenn ich natürlich in so einen Austausch gehe, kann das auch, wenn ich eine Erwartung von einer Person nicht erfülle, ein ungutes Gefühl bei der Person auslösen, dass sie zum Beispiel traurig ist. Mhm. Ich bin traurig, dass du an meinem Geburtstag nicht da bist. Ich bin traurig, dass du nicht gekommen bist zu dem Konzert, wo ich gerne mit dir hin wollte.
Oder, enttäuschig.
Genau, oder was auch immer. Aber da ist dann auch das Thema, ich darf mich auch abgrenzen. Oder es auch geht dann so in den Bereich von Selbstfürsorge. Wo darf ich auch Entscheidungen für mein Leben treffen und wo muss ich auch nicht immer Erwartungen vom Außen erfüllen?
Und die sich dann stecken, irgendwo wie eben genau selber in sich hineinspüren, merken, das ist mein Bedürfnis,
mhm.
Ich kann es jetzt nicht erfüllen, auch wenn mein Gegenüber, wenn man jetzt im People-Pleasing daheim ist,
mhm.
Ich kann es jetzt nicht erfüllen, weil ich habe wie gemerkt, was mein Bedürfnis ist und dort auch klare Grenzen setzen.
Mhm.
Haben wir übrigens auch eine Folge gemacht zum Thema People-Pleasing, auch zum Grenzen setzen, also da kann man auch nochmal sich ein bisschen vertiefen, wenn man merkt, da klingt etwas an bei mir. Aber für den heutigen Tag machen wir da einen Punkt. Ich danke dir vielmals, Julia.
Ja, danke auch.
Realistische Erwartungen haben und nicht solche, die man sowieso nicht erfüllen kann. Das nehme ich gerade mit für mich. Ich tendiere nämlich eher dazu, dass ich ein bisschen zu viel auf meine Tages-To-Do-Liste schreibe und dann kann ich diesen Erwartungen von mir selber meistens überhaupt gar nicht gerecht werden. Aber realistisch sein in den Erwartungen, das kann man ja auch noch in anderen Bereichen anwenden. Und ich bin auch noch froh, dass Julia Wegmann jetzt nicht das Kind gerade mit dem Bad ausgeschüttet hat und gefunden hat, hey, also gar keine Erwartung haben, das sei jetzt also dann die Lösung. Erwarten oder wünschen,
das können wir eben gleich noch. Zum Beispiel kann man sich ja Rückmeldungen wünschen. Über die würde ich mich auch bei dieser Folge sehr freuen. Kontakte sind in den Shownotes und dort hat sie auch noch einen Link zum Spenden, der Podcast. Und unser Medienhaus lebt von Spenden. Und da sind wir über jeden Franken dankbar. Danke vielmals und bis zum nächsten Mal.
Psychohygiene.
Coaching für Geist und Seele.
Ein Podcast von RF Media Schweiz.